Er ist auferstanden. Wie wir schon gehört haben, letztes Wochenende von Freitag bis Sonntag feierten wir gemeinsam hier am Grindel Ostern. Und ganz besonders aus der Perspektive von Petrus. Und ich möchte diese Perspektive und diese Schau auf Petrus heute beenden mit dieser Predigt. Wir wollen uns noch einmal Petrus anschauen, weil es endete nicht gut mit ihm und seiner Beziehung zu Jesus, kurz bevor Jesus starb. Und dann sah er ihn sterben und ins Grab legen. Und er fühlte sich nicht gut. Er war zerrissen, soweit haben wir festgehalten, letzten Sabbat. Und dann feiern wir Ostern, wir feiern Ostersonntag, die Auferstehung und sie rennen zum Grab hin und er als Erster sofort, wie Forscher wieder ist, denn er ist ja derjenige, der Jesus am meisten, Jesus am meisten geliebt nach seiner Aussage und der auch immer bereit war, für ihn zu kämpfen. Er war derjenige, der dann sich reingetraut hat ins Grab hinein und tatsächlich das Grab ist leer und so. Ganz glauben kann er es aber nicht. Die Vermutung schwebt im Raum, dass der Leichnam nur weggenommen wurde. Und dann erscheint Jesus den Jüngern. Und ob Petrus bei dieser Erscheinung mit dabei gewesen ist, wird nicht aufgeschrieben. Aber zumindest hört er davon. Und ich weiß nicht, was das mit ihm gemacht hat, dass da wieder so ein Funken Hoffnung aufkommt, seinem Herrn doch nochmal zu begegnen, dass es wahr ist, was Jesus selbst gesagt hat, dass er auferstehen wird und dass er bereinigen kann die Schuld, die er mit sich trägt, weil er ihn verleugnet hat, weil er ihn verraten hat, weil er sich selbst verraten hat. Und ich möchte das zum Abschluss bringen und mit euch über Petrus reflektieren, weil aus Petrus eine starke Leitfigur geworden ist. Eine bemerkenswerte Person, die römisch-katholische Kirche sich ja auch bewusst auf ihn bezieht, zu sagen, er ist unser Grundstein, er ist der Fels, wie ihn Jesus selbst den Namen gegeben hat. Petrus hat diesen Namen von Jesus bekommen. Auf die sich auch die katholische Kirche bezieht, zu sagen, er ist unser erster Papst gewesen. Eine starke Persönlichkeit, die als Apostel viel für Jesus getan hat und das Missionswerk vorangebracht hat. Doch wie wurde er so stark, wie er geworden ist, wenn er doch an einem Punkt war, wo er so gebrochen war und so zerrissen innerlich. Und wie er stark geworden ist, das wollen wir uns gemeinsam angucken jetzt. Es gibt eine Passage im Johannesevangelium, ganz am Schluss, da lade ich alle ein, das wird der Predigttext sein, das Johannesevangelium einmal aufzuschlagen, das 21. Kapitel. Und dort wird etwas beschrieben, das nur im Johannesevangelium beschrieben wird, sonst nirgends. Und zwar eine Begebenheit, eine Begegnung, die Jesus mit seinen Jüngern hat, mit 7 von ihnen, darunter auch Petrus. Und die beginnt im 21. Kapitel. Und was da passiert, ist Folgendes. Da ist nun Petrus mit 6 anderen zusammen und am Abend, weil er ja Fischer war und ist, sagte er, er geht hinaus mit dem Boot aufs Wasser, um zu fischen. Und die anderen folgten ihm und sie waren zusammen die Nacht über draußen, haben aber so gut wie nichts gefangen. Und als es schon Morgengrauen war und sie näherten sich schon dem Ufer, da erschien Jesus. Und er stand am Ufer des Sees und rief zu ihnen rüber, kommt zu mir. Kommt und lasst uns essen gemeinsam. Und dann erleben sie noch ein kleines Wunder, das da beschrieben wird, indem sie dann doch Fische gefangen haben, weil Jesus sagt, werft die Netze aus zur Rechten. Aber als Jesus zu ihnen rübergerufen hatte Jesus eine Erscheinung, die nicht ihm wahrscheinlich ähnelte, wie er davor aussah. Er wurde nicht immer gleich erkannt. Wenn wir an die Emmaus-Jünger denken, sie liefen mit ihm eine Weile und haben ihn nicht erkannt. Seine Erscheinung muss eine andere, sein Erscheinungsbild ein anderes gewesen sein. Doch sie vermuteten schon, dass es Jesus ist, weil sie ja gehört haben von den Erscheinungen, dass Jesus auferstanden ist. Und dann heißt es, dass Petrus, der sein Oberkörper war nackt, gürtete sein Hemd, also zog sein Hemd an, sein Obergewand, knotete es zu und sprang ins Wasser. Und jetzt gibt es die Vermutung der Theologen zu sagen, er sprang ins Wasser, weil er so schnell wie möglich an Land schwimmen wollte, um zu Jesus zu kommen. Aber es gibt auch die andere Auslegung, die ich viel sympathischer und passender finde, ist, dass er so recht nicht wusste, was er da eigentlich tut. Als er wahrnahm, dass da Jesus anscheinend vorne steht am Ufer, da wusste er, dass es zu diesem Moment der Begegnung kommt. Und er fühlte sich ja nicht gut. Er fühlte sich ja schuldig gegenüber dem, was er getan hat, dass er ihn verleugnet hat. Und dann wird man kurzer Zeit irrational und man springt nicht ins Wasser und zieht sich davor an. Eigentlich ziehe ich mich aus, um ins Wasser zu springen. Und hier passiert etwas Irrationales und er springt ins Wasser. Vielleicht wollte er wegschwimmen, was auch immer. Aber er sprang und man sieht, was hier deutlich wird, man sieht, wie er hadert, wie ihm das zur Last liegt, die Verleugnung. Und Jesus lädt ein zum Frühstück. Jesus hat schon den Tisch gedeckt, das Feuer angemacht, die Fische brutzeln schon vor sich hin, das Brot ist frisch gebacken und er lädt ein zum Essen. Und zuerst aßen sie. Und als sie gegessen haben, dann beginnt ein Gespräch. Was ich an dieser Stelle festhalten möchte, ist, ich finde es so bemerkenswert, wie Jesus hier mit der Situation umgeht. Was wir daraus lernen können, ja auch für uns. Hier ist einer aus dieser Jüngerschaft. Hier ist einer, der eigentlich zu ihm gehört, er aber jetzt in diesem Moment innerlich nicht zu ihm gehört, weil er ihn verleugnet hat, weil er sich abgewandt hat von ihm. Und Jesus sagt, ich lade euch alle ein. Jeder von euch hat Platz bei mir. Jeden von euch lade ich ein zu mir. Mit jedem von euch möchte ich zusammen sein. Unabhängig davon, wie es innerlich in dir aussieht. Innerlich, unabhängig davon, ob du Schuld mit dir trägst und ob du dich innerlich distanziert zu mir fühlst. Komm und sei bei mir. Ess mit mir. Und wie wir wissen aus der Antike, ist, dass die Einladung zum Essen der größte Beweis an Nähe und Freundschaft, die man jemandem zuteil werden lassen kann. Man lädt ein zum gemeinsamen Essen und signalisiert damit seinem Gegenüber, du bist mir sehr viel wert. Du bedeutest mir sehr viel. Und so aßen sie gemeinsam und Jesus gibt dem Petrus eine Geste der Wertschätzung und ein wortloses: Du darfst bei mir sein. Ich will dich bei mir haben. Und dann heißt es ab Vers 15, jetzt kommt es zu diesem folgenden Gespräch, das sicherlich viele von euch kennen, wo Jesus ihnen dreimal die gleiche Frage stellt. Vers 15, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese hier? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und so spricht Jesus zu ihm: Dann weide meine Lämmer. Aber wieder spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und so spricht Jesus wieder zu ihm und sagt: Dann hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Was passiert hier? ein Schlüsselerlebnis in dem Leben von Petrus. Das ist dieser Moment, der ihn innerlich umwandelt und zu dem macht, zu das ihm Jesus auserkoren hat, zum Fels und zu einem großen Apostel macht, ihm Kraft gibt für ein großes Lebenswerk. Warum fragt Jesus ihn dreimal, liebst du mich? Eine einfache theologische Auslegung ist die, zu sagen, es ist die Erinnerung an die dreimalige Verleugnung, um hier eine Brücke zu schlagen. Und dann heißt es, und weil er zum dritten Mal fragte, ja dann wurde Petrus traurig, weil er erinnerte sich ja, dass er ihn dreimal verleugnet hat. Lasst uns mal hineinschauen in den griechischen Originaltext. Denn dort gibt es einen Hinweis, der uns hilfreich sein kann. Im Deutschen übersetzt Luther und jeder andere auch diese Fragen immer mit dem gleichen Begriff Liebe, weil wir nur einen Begriff von Liebe haben. Im Griechischen aber gibt es drei Arten von Liebe. Und ich möchte hier nur einen ganz kurzen Exkurs machen, welche drei Arten das sind. Wir haben einmal die Eros-Liebe, die bezeichnet die sinnliche, erotische Liebe, die Lust und die Leidenschaft. Deswegen gibt es diese Eros-Center auch hier bei uns in Hamburg, in Pauli oder sowas. Ne? Die können wir mal ganz vergessen, weil die kommen nicht einmal vor in diesem ganzen Kontext. Auch eigentlich gar nicht in der ganzen Bibel, aber vor allem nicht in diesem Kontext hier. Für was uns wichtig ist, sind die anderen zwei Begriffe Philia und Agape. Einmal haben wir die Liebe, Philia, die bezeichnet die Freundesliebe. Liebe auf Gegenseitigkeit, die gegenseitige Anerkennung und das gegenseitige Verstehen. Und die andere Liebe ist die Agape-Liebe, deswegen haben wir auch unser so bekanntes Agape-Mal, bezeichnet die selbstlose und fördernde Liebe, auch die Nächstenliebe und die Feindesliebe, die das Wohl des anderen im Blick hat. Und die Bibel versucht oftmals oder schildert oftmals, dass Gott eben uns gegenüber diese Agape-Liebe hat, die so selbstlos ist und sich auf den anderen konzentriert. Danke dafür. Lasst uns hineingehen in den Text, um zu gucken, was hier passiert. Vers 15. Jesus blickt zu Petrus rüber und spricht folgende Worte und ruft zu ihm und sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Als erstes Mal ist interessant hier festzuhalten, dass Jesus ihn nicht Petrus nennt, also nach dem Namen, den er ihm gegeben hat. Denn zuvor hieß er tatsächlich Simon, Sohn des Johannes. Und er gab ihm diesen neuen Namen, als er ihn berufen hat zur Jüngerschaft. Der Fels. Und es ist interessant, dass Jesus ihn zu diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt eben nicht mit Petrus anspricht, sondern mit Simon. Und was er hier macht, ist, dass er ihn zurückerinnert, wer er zuerst gewesen ist, wer er vor Jahren einmal gewesen ist und wie er hieß. Und was Jesus hier macht, ist, dass er eine Brücke schlägt, zurück in die Vergangenheit und sagt, dadurch, dass du mit mir zusammen gewesen bist, dadurch, dass du zu mir gehört hast, hieß dein Name Petrus. Aber ich nenne dich nicht Petrus. Weil du gehörst anscheinend gerade nicht zu mir. Nicht, weil ich dich abstoße, sondern weil du dich von mir gelöst hast. Das heißt, Jesus signalisiert ihm dadurch, dass er ihn Simon nennt, dass er sehr wohl weiß, wie sich Petrus momentan fühlt. Dass er entkoppelt ist. Dass er keine Verbindung zu Jesus mehr hat. Dass er sich losgelöst hat. Und signalisiert es ihm dadurch und sagt, letztlich ohne Worte auszusprechen, du hast dich entkoppelt. Und wo bist du jetzt? Du bist wieder zurück bei dem Anfang, wo du einst warst. Und zwar bist du Simon und nicht mehr Petrus. Eine klare Botschaft, eine klare Geste, eine klare Botschaft, die Jesus hier zum Ausdruck bringt. Und dann stellt er ihm die Frage, liebst du mich mehr als diese? Das Wort Liebe, das er hier gebraucht aus dem Griechischen, ist Agapo. Und es geht hierbei um diese selbstlose Liebe für deinen Nächsten, wie er ihn fragt. Also die Agape, eine willentliche Entscheidung aus der Wertschätzung heraus, dem jedem gebührt, jemanden zu lieben. Aber vor allem, wenn jemand mal dein Meister und Lehrer gewesen ist, ihn zu lieben, einfach nur ihm die Wertschätzung zu geben. Liebst du mich auf diese Art und Weise? Mehr als diese. Und dieses mehr als diese, das spielt Jesus auf etwas ganz Besonderes an. Denn Petrus hat sich immer gezeigt als der, der voranschreitet. Als der, der Jesus am meisten liebt. Also ich bin der Jünger, der Jesus am meisten liebt. Nee, andersrum, den ich am meisten liebe. Und ich bin bereit, anders als die anderen Jünger, sofort voranzuschreiten und mein Schwert zu ziehen und ich werde für dich kämpfen. So hat sich Petrus immer dargestellt. Und dann erlebt Jesus und Petrus selbst, was in der Nacht des Verhörs passiert. Und Petrus lernt etwas in diesem Moment, in dieser Nacht, aber auch jetzt an diesem Seeufer. Indem Jesus ihn fragt, liebst du mich mehr als diese, spielt er darauf hin und fragt ihn, bist du immer noch der, der prahlt? Bist du immer noch der, der so von sich selbst überzeugt ist? Denn in der Nacht warst du es nicht. In der Nacht wurdest du ganz klein und hast deine Stärke verloren, die du anscheinend hattest oder gedacht hast zu haben. Dann heißt es, Petrus antwortet, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er sagt nicht, dass ich dich lieb habe mehr als die anderen. Petrus hat etwas gelernt in dieser Zeit. Er hat gelernt, dass er sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen sollte und dass er aufhören sollte zu prahlen. Dass er nicht diese Selbststärke hat. Dass seine Selbsteinschätzung falsch war. Dass er sich zurücknimmt und sieht, wo er steht. Nämlich, dass er eigentlich nichts hat, wenn er seinen Herrn und Meister nicht hat. Und deswegen wurde er ganz demütig und sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Dass ich dich lieb habe. Aber wie er antwortet ihm nicht mit dieser Agape-Liebe, sondern er antwortet ihm mit dieser Philia-Liebe. Er sagt Phileo. Man merkt hier, dass hier eine Dissonanz ist. Dass hier das Gespräch nicht auf einem Level ist. Dass die sich noch nicht gematcht haben. Jesus stellt ihm eine ganz klare Frage und man sieht, er ist noch nicht ganz angekommen. Vers 16. Und deswegen spricht Jesus noch ein zweites Mal. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und jetzt klammert er die anderen aus und sagt, wir haben eine Sache gelernt. Es geht nur noch um dich. Aber wenn wir jetzt bei dir sind, hier nochmal die Frage, liebst du mich? Vergiss die anderen. Es geht nur um dich und mich. Es geht nie um die Gemeinschaft, um die Gruppe, durch die du dich identifizierst oder bei der du versuchst herauszustechen. Es geht nur um dich. Liebst du mich? Agapo. Liebst du mich? Und er stellt die gleiche Frage mit der gleichen Frage der Liebe. Und Petrus antwortet wieder auf die gleiche Art und Weise. Wieder dieses Philea und diese Dissonanz wird deutlich. Er hat noch nicht die Bereitschaft und er kann noch nicht so antworten, wie er antworten möchte, weil diese Grenze, diese Schranke immer noch in ihm herrscht, die Schuld immer noch in ihm herrscht. Aber bemerkenswert ist doch, dass Jesus, wie Jesus dieses Gespräch führt und dass er nicht einmal auf die Schuld eingeht, dass er ihn anklagt, wie schuldig er ist oder was er da getan hat und wie er nur doch nur konnte. Aber warum sollte es auch Jesus tun? Wir leiden doch alle selbst am meisten unter dem, was wir tun, unter der Schuld, die wir mit uns tragen und die uns in die Knie zwingt. Und so auch bei Petrus. Und er stellt ihm die Frage, weil er ihn gewinnen will. Weil er Großes mit ihm vorhat. Und Petrus antwortet und er antwortet eben, wie er antwortet. Und das ist einfach nur, um Ja gesagt zu haben. Aber weil Jesus das nicht, weil es ihm nicht reicht, stellt er noch einmal die Frage. Und beim dritten Mal, so spricht der Herr und spricht zu Simon, Simon Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und was Jesus jetzt tut, ist, dass er ihn fragt, liebst du mich, Philo? Und hier geht er auf eine andere Ebene ein. Sagt, vergiss die selbstlose Liebe, die Liebe, wie auch Gott euch liebt, die auch, die einem Fremden gebührt, die jeden gebührt, auch deinem Feind gebührt. Vergiss das. Lass uns eine Stufe weitergehen. Viele Theologen behaupten, dass es eine Abschwächung wäre. Ich behaupte, dass es eine Steigerung ist. Zu sagen, ich frag dich, liebst du mich? Wie jemanden, der dir sehr nahe ist. Jemanden, der dir sehr nah am Herzen ist. Jemand, der dein Freund sein will. Jemand, der dir in deinem Leben ganz nah sein möchte, weil er dich kennt und weil er sein Leben mit dir teilen möchte. Liebst du mich auf diese Art und Weise? Und das passiert in dem Kontext, nur noch mal zur Erinnerung, beim Essen. Was das größte Zeichen dafür ist, um jemanden zu signalisieren, dass jemanden etwas bedeutet. Und es war sehr viel bedeutet. Die stärkste Geste der Freundschaft. Und hier macht er diese Rückkopplung und fragt ihn, liebst du mich auf diese Art und Weise? Hier ist eine Steigerung zu sehen. Und deswegen ist auch für mich verständlich, dass es dann heißt in der Bibel bei Johannes, und Petrus wurde traurig. Und dieser kurze Halbsatz, ist für mich der Moment, der Schlüssel, wo sich Petrus Leben um 180 Grad wendet. Weil jetzt mit dieser Frage, liebst du mich, erreicht Jesus sein Herz. Jetzt hat er sein Herz erweicht. Jetzt hat es Klick gemacht. Und diese Emotion zeigt, was in ihm passiert. Und ich stelle mir seinen Gesichtsausdruck vor. Und es ist der Moment auch, wo die Schuld weicht. Wo es zu einer Rückkopplung kommt, zu einer Wiederherstellung kommt. Es ist der Moment, wo er dann ganz ehrlich antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Ich liebe dich. Und diese Verbindung wiederhergestellt ist. Und dann sagt Jesus, dann weide meine Schafe. Ich habe Großes mit dir vor. Das war der Moment, der Schlüsselmoment in dem Leben von Petrus für das, was noch kommen mag. So wunderbar, wie Jesus Menschen erreicht. Mit wie viel Liebe und Sanftmut er an uns arbeitet und uns die Fragen stellt mit den echten und die echten Fragen und auch die echten Antworten sich wünscht. Zum Abschluss der Predigt hier die Rückkopplung zu uns heute. Was nehmen wir mit heraus, mit für uns aus dieser Geschichte? Als erstes mal das, was ich schon vorhin erwähnt habe, Jesus will uns bei sich haben, einen jeden von uns. Und wenn du diese Schuld in dir verspürst, wenn du spürst, da ist etwas, was du getan oder gesagt hast, das dich schuldig spricht und dir das Gefühl vermittelt, dass es von deiner Seite zu einer Entkopplung von Gott gekommen ist oder du vielleicht auch ganz, ganz bewusst dich von Gott entkoppelt hast, indem du ihn verleugnet hast oder was auch immer, und dich das beherrscht, dann wisse, das ist, was uns die Bibel hier sagen möchte, ist, dass du trotzdem eingeladen bist, bei ihm zu sein. Er lädt ein zu Tisch und sagt, komm zu mir. Ich möchte dir zeigen, wie wichtig du mir bist. Und vielleicht sitzt du heute hier mit so einem Gefühl. Und dein erster Schritt war es, hierher zu kommen. Dann hast du alles richtig gemacht. Denn Jesus lädt ein und sagt, ich will dich bei mir haben. Die Schuld trennt mich nicht von dir, aber sie trennt dich von mir. Simon, Sohn des Johannes. Und wenn wir in dieser Zersessenheit sind und wenn wir diese Schuld auf uns spüren, dann stellt Jesus diese Frage an jeden von uns. Liebst du mich? Liebst du mich? Können wir uns wieder verbinden? Ist alles gut zwischen uns beiden? Lass los. Lass uns das wegbringen von dir, was dich da von mir entkoppelt. Und es passiert manchmal, dass wir in dieser Entzweiung ganz schnell mit der Antwort wie Petrus sind zu sagen, ja, Herr, ich liebe dich, alles ist gut, ich glaube noch. Ich glaube noch und ich gehe am Samstag oder am Sonntag in Gottesdienst und zeige, dass ich gläubig bin. Ja, ja. Und mit diesem Ja kann man sehr lange leben, augenscheinlich. Und nach außen hin meint man, dass alles gut ist. Denn die Jünger, die damit im Kreis saßen, als Petrus die ersten beide Male mit Ja antwortet, hätten sich auch denken können, da passt doch, ist doch alles wieder gut. Wir sehen keinen Unterschied. Aber es geht nicht darum, was die anderen sehen. Es geht nicht darum, wie gut wir spielen können, wie gut wir so tun können, als ob. Aber auch in dieser Frage, die Jesus stellt, ist dieses, da ist eine Distanz. Wenn es um Gott geht, da oben, der da im Himmel ist, der mir weit weg ist, dann kann ich auch schon mal sagen, ist gut, ja, 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 alles gut. Und es ist, er ist ja weit weg. Und ich bin hier und deswegen stellt Jesus die Frage so, wie er sie stellt. Beim dritten Mal. Liebst du mich? Haben wir diese Nahe, haben wir die Nähe zueinander? Denn ich bin nicht da weit oben, weg irgendwo im Himmel. Ich bin bei dir, in dir will ich sein, durch meinen Geist, ganz nah. Und er fragt so lange nach, bis wir endlich den Mut haben, über unseren Schatten zu springen und zu sagen, schau, wie ich wirklich bin. Und das ist das, was Petrus hier erlebt. Ich bin eigentlich ganz schwach und ich brauche dich ganz viel. Und ich habe Bockmist gebaut. Und es erdrückt mich. Und dann kommt ein ehrliches Ja aus uns heraus. Und es sagt, ja Herr, ich liebe dich. Danke, dass du mir die Hand reichst und dass du die Brücke baust. Danke, dass du mir sehr nah sein willst. Ich will auch dir sehr nah sein. Zum Abschluss der Gedanke, in all dem dürfen wir, wie Petrus es auch für sich erlebt hat, unsere eigene Schwachheit erkennen. Wir dürfen sie auch benennen. Wir dürfen dadurch einen anderen Blick auf uns selbst haben. Und diese Schwachheit führt dann letztlich dazu zu sagen, in dir sehe ich Gott die Stärke, nicht in mir. Und ich brauche dich und ich strecke meine Hand zu dir aus, greif nach mir. Das ist das, was Petrus erlebt hat hier. Und als er seine Schwäche bekannt hatte, dann konnte ihn Jesus aufbauen und zu einem sehr großen und sehr starken machen. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen, dass wir in dieser Aufrichtigkeit, in dieser Echtheit vor Gott treten, in unserem ganz privaten Moment, in unserem ganz intim persönlichen Moment und ein ehrliches Bild auf uns selbst werfen, einen Blick werfen auf uns, wie wir sind und in dieser Ehrlichkeit unserem Schöpfer gegenübertreten und zu erkennen und zu sagen, ja Herr, ich brauche dich, denn ich allein kann es nicht und ich strecke meine Hand zu dir und danke, dass du nach ihr greifst. Seid gesegnet, ihr Lieben. Amen.